liebe Menschen an den mobilen und stationären Empfangsgeräten. Ich freue mich, dass Sie zuhören bei unserem kleinen Literaturhaus-Podcast Innenstadtmonolog. Und um ein Haar wäre es auch ein Monolog geworden, weil heute sind alle außer mir, ich bin Katrin Dittmar vom Literaturhaus Hannover, krank. Oder die Kinder sind krank und sind zu Hause, aber ich bin hier nicht alleine, sondern schaue in zwei freundlich gespannt schauende Gesichter. Wir haben nämlich einen Gast, das ist Rainer Frank. Rainer, schön, dass du hier bist. Ja, Schauspieler, der öfter Dank. Auch bei uns auf der Literatursbühne ist. Und an der Technik begleitet uns heute mal wieder, oder die macht eigentlich mal wieder, Daniel Hinsch. Und Daniel, du kannst ja nicht nur Technik, du kannst ja auch sprechen. Das ist doch super.
Es ist schön, wieder hier zu sein.
Ja, und du bist ja auch einer, wir haben ja sowieso so ein Glück mit Jens und Henrik und dir, die ja immer kommt und uns hier alles ermöglicht, was wir brauchen, dass ihr ja auch noch oft gerne zuhört bei den Sachen und wir uns auch manchmal über die Bücher austauschen, die hier vorgestellt werden, über die Autoren und Autorinnen. Und deswegen bin ich ganz happy, dass ich hier nun doch nicht alleine bin. Aber alle sind nicht schlimm krank, alle sind bald wieder da, aber heute muss es jetzt mal so gehen und wir legen mal los. Rainer, ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Du musst auch dann schon wieder zum Zug, weil du bist viel unterwegs mit deiner Kunst, mit der Schauspielerei. Wir kennen uns aus der Zeit, wo du hier, glaube ich, fest am Schauspiel Hannover warst. Du arbeitest aber frei, hast natürlich auch immer wieder Engagements. Und wir schätzen dich unter anderem auch deswegen so, weil du so ein toller Sprecher bist, so ein toller Vorleser. Und du, oft gibt's ja diesen Ausdruck, leiht seine Stimme X, Y oder Z. Aber ich finde, es ist noch was ganz anderes. Du verleihst ja nicht deine Stimme, sondern du hast dann eine ganz andere eigene Präsenz, die ja sozusagen leiblich und stimmlich, Stimme ist auch Leib, ist. Aber das ist schon auch immer für mich faszinierend, wie du die Texte umsetzt. Und deswegen gleich mal so die Frage an dich. Du liest auch viel. Liest du eigentlich für dich manchmal die Texte zu Hause auch laut?
Auf jeden Fall. Also das ist überhaupt der Schlüssel. Wenn ich Sachen leise lese, dann verstehe ich ja oft viel weniger. Und sie laut zu lesen sind, dann ist es gesprochenes Wort und dann hat man den Klang dazu und also das ist eigentlich die Voraussetzung. Also ganz viel laut lesen vorher, auch bevor ich dann zu euch kommen darf, was mich immer sehr, sehr freut. Das ist ja genauso, wenn ich auf der Bühne stehe, der Text hat erst seine volle Präsenz, wenn er sozusagen aus dem Körper kommt und wenn man ihn auch wirklich hören kann. Das leise Lesen, das mache ich eigentlich eher nur zu Hause, wenn ich mal die Gelegenheit habe, Bücher zu lesen, was ich sehr gerne tue, die nichts mit meinem Beruf im vordergründig verwertenden Sinne zu tun haben dann.
Ja. So eine Standardfrage, die Schauspielerinnen und Schauspieler, glaube ich, immer gestellt werden und ich erspare sie dir jetzt auch nicht. Bitte. Text lernen. Ist das für Stücke, die ja oft, also im Film stelle ich mir vor, ist vielleicht anders, da wird eher mal unterbrochen, da hat man kurze Sequenzen, da kann man vielleicht auch nochmal was wiederholen, auch wenn man das nicht ewig kann, aber wenn du auf so eine Bühne gehst, da muss das ja einfach sitzen. Wie machst du das? Ist dir das immer schon leicht gefallen oder stelle ich mir das viel zu aufwendig vor?
Also irgendwie muss es mir leicht gefallen sein, weil ich erinnere mich, dass ich so, als ich das erste Mal so, wenn man dann so diese Schulerlebnisse hat, wenn man dann ein Gedicht vortragen muss, irgendwie was so über, 12 Verse geht oder so, und man dann plötzlich merkt, dass man so beim Lautsprechen in so einen Move kommt, und so ein ganz, also so auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, in einen anderen Zustand gerät durch die Sprache, als man jetzt so im Alltag oder so im Dialog miteinander tun würde, dann merkt man ja, dass man irgendwie einen Draht dazu hat. Und aber auf der Bühne ist es genauso, dass ich einfach merke, der Text setzt sich erst bei mir fest, wenn er zu einem Gedanken wird. Und zu einem Gedanken wird er meistens, wenn ich es selber gehört habe. Also ich muss es laut aussprechen, dann lernt sich's auch besser.
Und jetzt ist ja nicht, wenn du bei uns nun liest, da stehst du auch still oder sitzt still oder relativ still. Aber ansonsten hat ja Schauspielerei auch ganz viel mit Bewegung zu tun und mit, also in Kontakt mit den anderen gehen. Es sei denn, du machst, was du auch gemacht hast. Also mach's ab und an. Und ich habe dich da mal auch erlebt in einem ganz tollen Ein-Personen-Stück, was du aufgeführt hast. Aber sonst ist man ja immer im Ensemble und im Miteinander. Was ich vielleicht gerade, weil ich so Fraktion Stubenhocker bin und so ein bisschen, was man heute, glaube ich, Couch Potato nennt, weil ich ja auch so viel lesen muss, fühle ich mich da immer vollkommen gerechtfertigt mit dieser Haltung. Ich neige nicht so zum Bewundern, weil ich Bewundern auch mal so ein bisschen klebrig finde, so nach dem Motto, hey Celebrity, ich finde dich toll oder so. Aber ich fand schon, wenn ich dich so gesehen habe oder immer noch sehe, schon erstaunlich, wie das zusammengeht. Also diese zum Teil fast sportliche Anstrengung, die da auch unter Umständen bei Inszenierung mit verbunden sind. Ich werde dir das wahrscheinlich ewig erzählen, wie du immer da in dieser Anna Karenina Inszenierung so einen Zaun hoch bist und dabei deutlich gesprochen hast aufs Publikum zu und nicht einmal nach Luft geschnappt hast, also so ein 2 Meter Zaun oder 2,50 Meter Zaun. Und dann habe ich gedacht, verbringst du eigentlich den Rest deines Lebens im Fitnessstudio oder hat man da auch einfach Glück? Na, ganz Glück kann es nicht sein.
Naja, wahrscheinlich, also es gibt sicherlich körperliche Voraussetzungen, die mir das leichter machen, dass mich das nicht so anstrengt, aber es ist auch wirklich, man wird ja manchmal auch einfach vom Gedanken getragen oder von der Situation und in bestimmten Situationen, und das ist ja das Tolle an dem Beruf, dass ich mich in Situationen begeben kann, in die ich mich als so Alltagsmensch, in die ich ja seltener gerate oder das sogar ansteuern muss, dann eben auf der Bühne sich so da reinzuwerfen. Da hat man dann auch manchmal andere Fähigkeiten und ja, das gehört ja auch zum Reiz dazu. Also ich spiele zum Beispiel am Theater Magdeburg gerade, ist eine Inszenierung von Andreas Kriegenburg, Timon von Athen. Da spiele ich den Timon von Athen. Und wir haben wirklich in einer sehr knappen Probenzeit das erarbeitet und ich wusste immer, ich werde bis zur Premiere der Loser sein, weil ich einfach nicht hinterherkomme. Und das ist dann einfach, wir haben dann aber so viel gearbeitet in der Zeit und ich wusste immer, ich muss mir keine Sorgen machen, das habe ich verpasst, das habe ich vergessen, da fällt mir ein Wort nicht ein. Ich wusste, wir werden das so oft machen und irgendwann habe ich dann alle Fäden in der Hand. Und das hat auch geklappt und das ist dann Training irgendwie auch auf eine Art. Also es klingt jetzt so ein bisschen profan, aber das ist ja körperlich und gedankliches Schärfen von Situationen und Vorgängen.
Das klingt für mich gar nicht banal. Im Gegenteil, ich denke, das ist ja auch im besten Sinne Profession. Also du hast ja auch schon einiges an Erfahrung. Und wenn du jetzt sagst, du kannst darauf vertrauen, dass du weißt, es wird dann funktionieren, ich werde das können und es wird im Miteinander funktionieren, das ist ja ein Vermögen, was man sicherlich nicht von Anfang an hat und nicht so ohne weiteres hat. Und das ist ja eigentlich, also das ist aus meiner Sicht jetzt wirklich, ich meine natürlich, ich kann das nicht vergleichen mit meinen beruflichen Situationen, aber man weiß dann natürlich, manche Dinge kann man. Also da muss man dann auch nicht mehr sich 100 Jahre vorbereiten. Es kann natürlich, also mir kann sowas auch mal entgleiten, wenn ich zum Beispiel dann doch nicht auf den Punkt komme, dazu nicht vor so viel Ablenkung habe. Es sind mal so ganz banale Sachen. Ich mache die Begrüßung und bin gerade so ein bisschen gehetzt und prompt vergesse ich wieder was oder mache auch keinen guten Einstieg. Das ist ja, du bist da in einer anderen Situation, das ist ganz anders gibt eine andere Grundkonstruktion sozusagen. Aber ich glaube, das kann ich mir doch auch gut vorstellen, dass man dann einfach weiß, das klappt, das kann ich. Ich vertraue da drauf und dann hat man wahrscheinlich auch diese Ruhe. Daniel, du sahst gerade so aus, als wolltest du was sagen. Du hast mich gerade so anguckt, aber du...
Nee, ich lausche dem nur sehr aufmerksam. Ich finde das einfach interessant, einfach nochmal zu hören, sich Texte zu erarbeiten, das Schauspiel auf der Bühne vorzubereiten, dass das einfach auch, ich meine, du sagtest jetzt Wiederholung, ist einfach so, man weiß es, Wiederholung bringt dich dazu, irgendwann gut zu werden, aber einfach das auch als einen Job zu begreifen, einfach zu wissen.
Na, oder ein Handwerk, würde ich sagen. Also ja. Es ist ein Handwerk auch irgendwie in gewisser Weise. Und
ja. Verzeih, bitte.
Ich dachte nur, weil Katrin gerade sagte, dass man das dann weiß, dass man das kann. Das ist natürlich, das ist auch hart erarbeitet im Sinne von, also das dauert auch ein paar Tage und Jahre, bis man dann weiß, okay, ich werde an den Punkt kommen. Also das traue ich mir jetzt einfach zu.
Ja, ich habe mal bei einem Goldschmied, bei dem ich mir mal was geleistet habe, total gepunktet, weil ich habe mir da was, also Erschwingliches ausgesucht, was sehr, sehr schön war und was so mühelos aussah. Und dann habe ich gesagt, ach hier, dies gefällt mir, diese Form hat sowas Müheloses. Und hat da so geguckt, habe ich gesagt, das setzt natürlich voraus, alles, was mühelos wirkt, ist vorher richtig viel harte Arbeit. Und ich glaube, er hätte mir das Teil dann ganz gern verkauft. Ich wollte mich jetzt nicht selber loben, aber das weiß ich ja auch von anderen. Wenn jemand einfach etwas gut kann, dann hat er sich das natürlich erarbeitet. Also selbst wenn natürlich... Ich bin, viele wissen, dass sie vielleicht in manches ihnen mehr liegt als anderes. Und Talent ist natürlich auch was wichtig ist. Ich denke, das trifft für alle Künste zu. Aber es hat eben viel mit einem Zusammenspiel von Übung, von Denken, von Gedanken, von Fähigkeit, sich auszudrücken, auf andere zu reagieren. Da kommt eins zum anderen.
Ja, das eine ist ja, dass man kann Talent haben, aber man kann ja genauso in dem Zustand sein, dass man dann sagt irgendwie, ich merke irgendwie, ich habe Talent, aber ich sehe andere, die können das viel besser. Und wenn ich dann nicht sozusagen diesen Impuls in mir habe, dass ich sage, okay, ich lerne jetzt noch was zu meinem Talent dazu, also das Handwerkliche, dann werde ich wahrscheinlich derjenige sein, der dann immer nur guckt und sagt, ah, die anderen können das irgendwie besser, jetzt habe ich keine Lust mehr oder so.
Ja, es erschöpft sich dann. Ne?
Ja, genau.
Ich glaube halt tatsächlich, unterdessen bin ich überzeugt, dass Talent, ich weiß gar nicht, wie sich Talent überhaupt definiert, aber gerade was du sagtest, finde ich super interessant, weil ich der festen Auffassung bin, dass wir in Dingen gut sind, die uns interessieren. Das heißt, ich interessiere mich für etwas
genau. Und
habe dadurch automatisch die Veranlagung, mich da müheloser einzuarbeiten und werde deswegen gut in etwas. Und deswegen finde ich, ist das überhaupt gar nicht groß die Frage, ob ich Talent oder eine Veranlagung, eine Vorveranlagung habe, irgendetwas zu können, sondern tatsächlich einfach nur, ich sehe etwas, was mich interessiert und habe viel einfacher die Möglichkeit, mir das anzueignen. Mhm. Und das kann bis zu einem gewissen Punkt gehen, wo ich dann sage, okay, ich habe keine Lust mehr, dann werde ich vielleicht auch nicht so gut in den Dingen wie andere Leute, die da vielleicht interessierter für sind. Genau, aber ich habe eben, deswegen gehe ich eben davon aus, dass sich jeder alles aneignen kann, solange man eben nur Interesse dafür hat. Man braucht prinzipiell dieses, deswegen finde ich das Wort Talent immer so ein bisschen schwierig, weil eben jemandem Talent attestiert wird für etwas, für dem, wo jemand anderem kein Talent für attestiert wird und derjenige kann das aber trotzdem genauso erlernen wie jeder andere eben auch. Das finde ich eben wichtig,
dass also das Interesse ist wirklich der Schlüssel. Das merke ich auch. Das ist auch das Tolle, wenn ich zu euch kommen darf, dass ich dieses Geschenk, dass man dann, dass man sich mit so einem Buch, was ich vielleicht sonst einfach nur still lesen würde, dass ich mich damit so beschäftigen kann, dass ich dem Autor und da sind wir dann wieder bei oder der Autorin an dem Punkt, wo du vorhin sagtest, dass man die Stimme leiht. Das ist ja dann wirklich etwas, wo, also das ist ja so ein Win-Win. Also mir macht es tierischen Spaß und denjenigen neben sich oder diejenigen neben sich sitzen zu haben und zu merken, wie da so mitgeatmet wird oder wie die Ohren gespitzt sind, was da jetzt von mir kommt, das finde ich, es ist ein großer Genuss irgendwie.
Ja, wir hatten das ja neulich sogar zuletzt, da hast du hier in unserer Reihe das Neongelbe Sofa, Texte von Autorinnen hier aus Hannover gelesen und einer meinte hinterher, das war ganz komisch, ich lese den ja sonst immer selbst, den Text, und das von jemand anders hören, aber das war ganz toll, das war irgendwie ganz ganz anders. Es war mein Text und auch nicht mehr mein Text. Und ich glaube, das ist auch, spielt auch eine Rolle, dass man da merkt, wenn man so sein, man hat sein Werk dann in die Welt gesetzt und dann wird es eben auch wahrgenommen und verstanden, bestenfalls, und umgesetzt. Und ich glaube, das ist dann für die, die es hören, auch ein beglückender Moment. Und wir haben das ja auch bei den fremdsprachigen Autoren oft genug gehabt. Wenn du liest zum Beispiel, oder Christiane war ja auch oft dabei, dann Christiane Ostermeier, dass die dann selber applaudieren, also spontan, also nicht aus Höflichkeit, ja danke, dass du mal einen Text gelesen hast, sondern fasziniert bin, auch sind von dem Klang in der anderen Sprache und merken, da ist wirklich diese Präsenz da, der Text wird ganz präsent. Jetzt hast du schon, bevor wir vielleicht auf das nächste, was wir mit dir hier zusammen machen dürfen, kommen, schon gesagt, du bist gerade in Magdeburg. Du hast ja auch viele andere Projekte. Mich würde nochmal interessieren und vielleicht andere, die das jetzt hören, mit Sicherheit auch, was du noch so planst in nächster Zeit. Du hast ja auch sehr tolle Dokumentationen mitgemacht und ihr habt hier im Sommer in der Region auf dem schönen Hermannshof bei Eckhard Liss Stücke inszeniert in einem kleinen Ensemble. Was können wir denn da von dir erwarten?
Also das ist jetzt, mir hat gerade ein Kollege irgendwie vor ein paar Tagen gesagt, jetzt pass mal auf, dass du dich nicht selbst überholst, weil im Moment ist es wirklich ganz schön, es ist wirklich ganz, ganz dicht getaktet und alles liegt immer so ein bisschen übereinander. Also ich hatte jetzt gerade zwei Premieren in Magdeburg, eine Komödie über das Massenartensterben, was schon ein bisschen abstruse Headline ist, Planet B. Und anschließend dann haben wir mit Clara Weide, die auch in der Leitung des Theaters ist in Magdeburg und hier auch in Hannover inszeniert hat, öfter haben wir die Hamlet-Maschine von Heiner Müller gemacht. Also so auch völlig verschiedene Kosmen, Sachen, die ja da so zu erobern waren. Und parallel entsteht gerade, oder also die Premieren sind jetzt raus und jetzt bin ich gerade in der Vorbereitung zu einem Projekt im Theaterhaus Jena, was ich lustig, wie sich manchmal so die Kreise dann schließen, was ich vor, ich weiß nicht wie viele Jahren, mitgegründet habe, wo ich jetzt mit einer Kollegin zusammen ein Projekt machen werde über eine der Mitarbeiterinnen, die dort seit über 40 Jahren arbeiten und in diesem Sommer dann sozusagen aus dem Berufsleben ausscheiden wird und die sozusagen alles miterlebt hat, was dort an Menschen, an Produktionen, an wechselnden Leitungen und Leitungsmodellen und auch an politischen Situationen in diesen 40 Jahren, so von DDR bis jetzt eben, miterlebt hat. Da freue ich mich drauf sehr. Und dann im Anschluss mache ich wieder ein Stück am Theater in Magdeburg mit Charlie Hübner als Regisseur, Krieg und Frieden. Wir haben jetzt gerade eine Woche vorprobiert, um so ein bisschen in den Kosmos einzutauchen und das wird der Wahnsinn, einfach weil es so ein, also ich weiß nicht, das sind im Dünndruck 1300 Seiten, ich weiß nicht, wie es im Dickdruck ist.
In zwei Bänden oft.
Mindestens, ja. Und dann im Anschluss wird wieder das von mir ein Herzensprojekt im auf dem Hermannshof hoffentlich stattfinden. Wir sind noch so ein bisschen alle Stiftungen, die zuhören, wir brauchen euch, sage ich nur. Die Kompanie heißt unser Theaterkollektiv und wir sind jetzt sozusagen im fünften Jahr und wir werden jetzt in diesem Jahr zwei Stücke machen, die wir schon im Repertoire haben, aber sozusagen nochmal konzentriert aufeinander prallen lassen auch. Das ist der Freischütz von Völksen, den wir im letzten Jahr erarbeitet haben, und der Kirschgarten von Völksen. Von Völksen, genau.
Ja, es ist nämlich in Völksen Springer.
Genau.
Der Hermannshof.
Ja, ganz in der wunderschönen Nähe. Stadt am Deister.
Ja. Genau, die wir dort immer adaptieren mit sehr vielen Beteiligten, dem Chor der Landbevölkerung, den wir vor zwei Jahren dort mitgegründet haben. Wir haben die Jagdhornbläser aus Springe dabei gehabt. Wir haben zusammengearbeitet mit dem Posaunenchor Völksen Und das wird, also das ist einfach immer ein großes Happening, weil da so viele Beteiligte aus dem Ort dabei sind. Und das ist eine, also ist ein ganz, ganz tolles Erlebnis, was ich
jetzt. Also ist auch wirklich super. Und ich finde auch, musste gerade schon so ein bisschen breit grinsen, weil wir natürlich, also Leute, die hier nicht aus der Gegend kommen, können es vielleicht nicht wissen, aber in Springe gibt es eben auch diesen berühmten Saupark, wo man ganzjährig, glaube ich, Wildschweine und andere Tiere betrachten kann. Und da ist das mit den Jagdhornbläsern Springe natürlich, also wer, wenn nicht die Jagdhornbläser Springe? Also das passt wirklich klasse da.
Ich wollte nur dazu sagen, das ist das Wiesentgehege. Der Saupark ist ein Teil des Deichs.
Ah, stimmt. Siehst du, du hast natürlich recht, Daniel, das Wiesentgehege. Also
im Saupark begegnest du lieber keinem Wildschwein. Ja. Das ist, aber man kann da ja wunderbar
Einem Wildschwein direkt zu begegnen, möchte ich auch nicht empfehlen. Also ich gehe manchmal hier in den Hannöverschen Tiergarten, da kann man die auch durch den Zaun betrachten. Das ist, glaube ich, empfehlenswert. Wildschwein sollte man, also die sind ja weiter verbreitet inzwischen wieder, und da wir ja kaum Wölfe und Bären haben, müssen sie vielleicht auch durchaus mal geschossen werden, auch wenn das unpopulär klingt. Aber wenn sie dann einfach so auf der Straße stehen und gerade Frischlinge haben und wütend, schon so merkwürdig wütend gucken, das bildet man sich dann nicht ein, dann sollte man auch wirklich ausweichen. Das ist noch der Tipp zum Umgang mit Wildtieren. Wir hatten ja neulich nur eine Maus, das war nicht so gefährlich, aber kleine Mäuse können auch viel anstellen, haben wir festgestellt, auch in einem Literaturhausbüro. Ja. Und sie wollte auch nicht in die Falle gehen, sie wollte einfach bei uns bleiben. Aber na gut, das ist eine andere Geschichte.
Genau, aber zu deiner Frage jetzt sozusagen abschließend, also im Grunde genommen ist bis Anfang Oktober alles durchgeplant und das andere ergibt sich dann, glaube ich, automatisch noch, weil ich da auch an dem Theater sehr gerne weiterarbeiten werde, weil es ein ganz, ganz tolles Ensemble ist und ein tolles Leitungsmodell auch. Was ich gerade sehr genieße, dass auch wenn das sehr viel mit Fahrerei zu tun hat und genau.
Ja. Und dieses Projekt in Jena, ich habe gleich so aufgehorcht, vielleicht auch etwas egoistisch, weil ich dachte, oh, eine Inszenierung für jemanden, der wirklich so lange dabei war. Das habe ich noch nie gehört. Also ich höre vielleicht auch zu wenig über solche Projekte, aber dass so ein Haus zum Anlass nimmt, wenn jetzt jemand geht, der lange dabei war, das mal sozusagen auch die Hausgeschichte, dieses ganze Berufserleben für andere auch erlebbar zu machen.
Wir haben da so gewissermaßen so ein U-Boot losfahren lassen, weil die seit diesem Jahr dort neue Leitung drei Projekte ausgeschrieben hatte, die von externen KünstlerInnen verwirklicht werden können in der Spielzeit. Und wir haben dann gesagt, das ist einfach die Gelegenheit, das wurde dann ganz anonymisiert, hat man sich dort beworben mit einem Konzept. Und sie haben halt von 350 Pi mal Daumen Einsendungen, die sie alle gelesen haben, anonym drei Projekte ausgewählt und uns noch sozusagen als Topping dazu. Mhm. Insofern ist das, also wir haben dann wahrscheinlich einen guten Vorschlag gemacht.
Das scheint mir so, ja. Jetzt nochmal, also bei dem, was du alles vorhast, bin ich natürlich doppelt froh, dass du noch die Zeit hast, auch bei uns zu sein.
Dafür immer.
Ja, das höre ich natürlich gern. Und ganz konkret, also für alle, die jetzt zuhören, das wird ja noch rechtzeitig genug hier online gestellt, unser Gespräch. Am 20.02. bist du da. Und zwar ist Fernando Aramburu wieder unser Gast. Das ist ja auch so ein witziger Zufall eigentlich. Fernando Aramburu ist ja ein spanischer Autor, der in Spanien total etabliert ist, hier auch sich inzwischen eine große Leserschaft erreicht oder erschrieben hat. Und wir, also irgendwie wurde das auch geschickt geheim gehalten, dass er in Hannover lebt. Und wir sind ja auch erst so vor 5, 6 Jahren drauf gekommen, dass er wirklich um die Ecke wohnt sozusagen. Und jetzt haben wir das große Glück, dass er mit quasi jedem seiner auf Deutsch dann in der deutschen Übersetzung neu erscheinenden Bücher dann auch bei uns zu Gast ist. Und er spricht natürlich super gut Deutsch, freut sich aber dann doch, wenn diese komplexen Texte dann, die er schreibt, sehr guten Texte dann doch noch von jemand anders verkörpert werden. Und du wirst also lesen aus Der Junge, das ist eben der neue Roman von Fernando Aramburu, und den kann man so ein bisschen, wie man beim Film sagen würde oder bei der Serie, als Prequel für Patria sehen. Auch ein gewichtiger Text, auch kein lustiger Text, aber ein sehr guter Text. Und Das wird sicherlich ein ganz toller Abend. Margarete von Schwarzkopf wird moderieren. Die sorgt ja auch immer für das entsprechende Tempo. Also ich freue mich sehr darauf. Am 20.02. bist du dann wieder hier bei uns.
Genau, ich habe schon ein bisschen reingelesen. Ich finde, also ich war sofort gefesselt und ich freue mich total, weil ich glaube, es hieß Reise mit Clara durch Deutschland.
Genau,
oder so.
Das war das.
Das durfte ich auch schon mal
für ihn lesen. Autofiktionale Buch. Mhm.
Genau, und das hat so einen Spaß gemacht. Also auf so eine Wiederbegegnung freue ich mich total.
Ja, und ich glaube, auch hier ist er am bekanntesten eben mit diesem großen Roman Patria. Das ist auch ein ganzes Generationen- und Sittenbild sozusagen Spaniens und dieser Text, dieser neue Roman, Der Junge, kann man im Zusammenhang lesen, aber natürlich auch unabhängig davon. Ja, was haben wir noch im Programm? Gleich darauf kommt dann Dimitri Kapitelmann mit russische Spezialitäten. Da wird Lisa Kreisler wieder einmal zu Gast sein, moderieren, was mich auch sehr freut. Sie ist ja auch Autorin und ganz tolle Moderatorin. Wir arbeiten auch immer sehr gerne mit ihr zusammen. Ich mache mal so einen kleinen Schnelldurchlauf, weil ja die Kollegen heute nicht da sind und noch viel dazu erzählen können. Ich freue mich natürlich, wie Bolle, wie man so sagt, auf Feridun Salmoglu. Einfach, weil wir ihn auch schon so viele Jahre kennen und ab und an telefoniere ich sogar mal mit ihm. Zuletzt hatte ich mal Silvester mit ihm gesprochen, das ergab sich so ganz lustig und er war so froh, dass in Kiel Glatteis und Nebel war, weil er, wie glaube ich sehr viele Menschen hierzulande, diese ganze Böllerei gar nicht schätzt. Das ist ja jetzt immer ein großes Thema gewesen, wie gefährlich das ist. Und er hat einen sehr bewegenden Roman, der auch durchaus autofiktional gelesen werden kann, Sohn ohne Vater, geschrieben. Ich habe jetzt auch erst die ersten Seiten gelesen, aber es hat mich gleich gepackt und wirklich in jeder Hinsicht bewegt. Es geht eben um den natürlich längst erwachsenen Sohn. Der Vater ist gestorben in der Türkei. Jetzt geht's darum, wie komme ich dahin? Was ist mit der Mutter? Der Protagonist hat Flugangst, kann auf gar keinen Fall hinfliegen, fährt also mit Freunden mit einem Campingbus durch halb Europa bis dahin und da passiert einiges und viele Gedanken, viele gute Gedanken, viele interessante Gedanken und auch wieder in dieser ganz typischen Feridun-Salmoglu-Sound, wo man, der auch was sehr Rhythmisches hat, den man zum Beispiel, wenn man laut liest, auch, also der ist sowieso toll, finde ich, der Text, aber wenn man ihn für sich laut liest, kommt man so richtig in diesen Sog, den das auch entwickelt, rein. Ne?
Ich erinnere mich jetzt an 30 heißt es, 30 Mal für eine Stadt oder wie hieß es, 30 mal
30x.
Ja, 30x eine 30 Stadt X erzählen. Ah, jetzt weiß ich.
Genau.
Ja, das war unser Projekt, was so ein bisschen dann durch die Pandemie ausgebremst, aber nicht ganz gekillt wurde.
Und sich verdoppelt hat.
Genau, das hatten wir geplant und du warst auch beteiligt. 30x eine Stadt erzählen, das hatte ich damals zusammen mit Feridun Salmoglu zunächst entworfen und dann haben wir da zu mehreren natürlich dran gearbeitet und da hatten wir Texte hier von Studierenden von der Hochschule, die Journalistinnen werden und das hatten 10 Autorinnen für uns dann literarisiert und du hast auch mitgewirkt, sowohl mit eine Textcollage zu lesen aus diesen Texten, als auch noch bühnentechnisch zu agieren. Es war wirklich ein schönes Projekt. Wir hatten damals gedacht, wir machen das biennal. Super, aber es ist nun 2022 gewesen und es ist doch bislang noch nicht nochmal aufgegriffen worden von uns, das Konzept. Aber wir haben es nicht ganz vergessen, weil es eigentlich auch ziemlich klasse war.
Dann sei doch hiermit daran erinnert, das ist doch wunderbar.
Genau. Das ist natürlich wieder so, du hast vorhin leise an die Stiftung appelliert. Also ich kann mich gar nicht beschweren, was die Förderung anbelangt. Alle bedenken uns regelmäßig. Aber das sind so Projekte, die doch so 1,5 Jahre Vorlauf haben und ein Vielfaches des Budgets brauchen, was wir sonst brauchen. Und dann kommt irgendwas und dann fällt wieder jemand aus. Wir hatten ja auch ein paar Wechsel hier in unserer Besetzung. Und ja, aber ich würde es schon ganz gerne nochmal aufgreifen. Wenn Feridun da ist, können wir ja mal drüber sprechen. Das wäre doch die Gelegenheit. Gut, dass du dran erinnerst.
Ist mir eine Ehre.
Und dann eine Autorin, die ich auch sehr schätze, also wir haben wirklich große Namen jetzt hier, Marion Poschmann hat einen neuen Roman geschrieben, Die Winterschwimmerin. Ich finde, Marion Poschmann ist so eine Autorin, die wirklich ganz tolle Sprache mit so einer ganz wunderbaren Ironie und einem Humor verbindet, was man übrigens auch in ihren Gedichten, für die sie ja schon vielfach prämiert worden ist, merkt. Und sie hat selber eine Art, sehr, sehr ruhig, aber so mit Richtung auch vorzutragen und zu sprechen. Und die Winterschwimmerin, da geht es tatsächlich um eine Frau, die eben auch in offenen Gewässern schwimmt, auch bei eisigen Temperaturen, und um diesen ganz körperlichen Erkenntnisprozess, der damit verbunden ist. Und es geht um Leib und Seele, Natur und Geist. Aber nicht aber, sondern das hat eben auch tatsächlich dann etwas mit der Poetik zu tun, die sich daraus auch ergeben kann. Ist aber nicht artifiziell, sondern auch wieder sehr humorvoll. Also artifiziell ist ja an sich auch nichts Schlechtes, wenn etwas künstlerisch ist, aber es ist nicht gekünstelt. Und sie, was mich natürlich besonders freut, sie begegnet dann auch noch einmal entlaufenen Tiger. Das ist dann, glaube ich, noch schwieriger als Wildschwein, aber irgendwie auch schön. Ich habe immer so gedacht, früher konnte man hier im Zoo Hannover, gab es so eine Möglichkeit, das hieß Rendezvous mit meinem Lieblingstier. Da konnte man für eine nicht unerhebliche Geldsumme zu seinem Lieblingstier mal mit in den Käfig oder in das Gehege. Aber mein Lieblingstier ist ja der Tiger, also das wurde nicht angeboten. Ich könnte mir vorstellen, aus guten Gründen.
Das lässt sich ganz schlecht versichern.
Das lässt sich ganz schlecht versichern. Ich habe gedacht, das könnte natürlich sozusagen das Futterbudget des Zoos vielleicht entlasten. Aber ich glaube, es ist gar nicht so gesund, wenn so ein Tiger mich jetzt fressen würde. Dafür habe ich schon selber so viele Medikamente genommen. Also es gibt bestimmt gesünderes Futter für Tiger.
Ich glaube, den Gedanken muss man gar nicht weiterführen. Ich bin dagegen.
Ja gut, ich will es auch nicht. Es ist ja auch eigentlich kein Spaß. Also, aber denn ich erinnere mich jetzt an ein Sprichwort, was mir mal eine Freundin gesagt hat, die aus einer Gegend kommt, in der Tiger, wenige Tiger, aber noch tatsächlich aus den Sundarban-Gebieten in Bangladesch, die gesagt hat, wenn du den Tiger einmal siehst, hat er dich 1000 Mal gesehen. Und das ist, glaube ich, genug zum Thema Tiger. Aber was wirklich jetzt fast eine Verbindung ist, ist dann zu unserem Klartext Beitrag im März, da kommt Kerstin Hoppenhaus zu uns. Kerstin Hoppenhaus hat den NDR Sachbuchpreis gewonnen, den sie Ende letzten Jahres entgegennehmen durfte. Und die hat wirklich ein super tolles Buch geschrieben. Also diesmal habe ich es geschafft, es auch schon ganz zu lesen. Das heißt Die Salze der Erde. Und da geht es tatsächlich um Phosphor, Stickstoff und Kalium. Und das klingt jetzt natürlich erstmal so, also ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich glaube, mein Chemieunterricht, ich kann mich an den kaum erinnern. Ich habe alles vergessen, was ich dazu, wenn überhaupt, mal gewusst habe. Aber das muss einen überhaupt nicht abschrecken, wenn man jetzt da nicht so affin ist, weil sie auf ganz tolle Weise von diesen Elementen erzählt und nicht, dass sie unsere Lebensgrundlage sind, aber auch globale Lebensgrundlage. Und sie geht tatsächlich auf die ganzen globalen Verflechtungen, Verbindungen ein, die sowohl diese Stoffe an sich als natürliches Vorkommen haben, aber auch unseren Umgang damit, der Nutzung oder gar Ausbeutung dieser Stoffe, was das für Umwelt und globalen Handel bedeutet. Und das ist so spannend geschrieben und so mit den Füßen auf der Erde, also sie ist auch Biologin, man kann richtig mitgehen, und es hat, obwohl das keineswegs als erfreulich ist, was man in diesem Buch wahrnehmen muss, hat es mir einfach eine große Freude gemacht, dieses Buch zu lesen. Und deswegen bin ich natürlich auch sehr froh, dass sie sich jetzt noch die Zeit nehmen konnte, weil sie ist sehr beschäftigt, eben auch zu uns zu kommen und Die Salze der Erde hier vorzustellen. Das war jetzt schon das Märzprogramm, noch sind wir ja im Februar. Und bevor wir mit dir Fernando Aramburu erleben, ist Jonas Lüscher noch unser Gast. Der Schweizer Autor hat noch nicht so viele Romane veröffentlicht. Und ich freue mich sehr, dass jetzt der neue da ist. Wird auch schon viel besprochen. Hat den schönen Titel Verzauberte Vorbestimmung, wird nur positiv besprochen. Ich kann allen nur raten, der wird sicherlich mit Katja Weise hier vom NDR ein wunderbares Gespräch führen. Das ist auch im Rahmen NDR Kultur der Norden liest. Das wird auch aufgezeichnet, dann wieder im Sonntagsstudio gesendet. Und das ist auch wirklich ein Traumroman und ein Traumaroman. Mehr will ich dazu gar nicht sagen. Also jeder kann sich vorab auch schon mal so ein bisschen feuilletonistisch da erkunden, was da auf ihn zukommt. Aber es ist auf jeden Fall auch ein ganz besonderes Buch und ein seltener Gast. wo wir uns sehr freuen, dass er wieder zu uns kommt. Diese Woche noch, das wird dann etwas knapp, wenn der Podcast online ist, aber wer es noch schafft, am Donnerstagabend Frank Schulz, Amor gegen Goliath, auch ein Gast, den wir immer wieder gern begrüßt haben, mit viel Humor, mit ganz viel Sprachfantasie, und der wird im Gespräch mit Frank Schäfer den Roman vorstellen. Und immer wenn ich Frank Schulz sehe, muss ich, die Älteren werden sich erinnern, auch an Harry Rowohlt denken, weil mit dem ist er früher viel aufgetreten und war auch recht oft bei uns. Und das ist jetzt etwas, was noch gar nicht im Programm ist, aber da kann ich schon mal sagen, das wird im April auf uns zukommen, weil unser lieber Kollege vom NDR, Alexander Solloch, hat nämlich eine Harry Rowohlt-Biografie geschrieben. Und das nehmen wir dann zum Anlass, ihn mal auf die Bühne zu zerren. Und da darf er nicht nur Fragen stellen, sondern muss meine beantworten. Und also das ist auch was, worauf man sich freuen kann, aber das kommt noch. Jetzt erstmal Frank Schulz, Jonas Lüscher, Dimitri Kapitelmann, Feridun Saimoglu, Marion Poschmann und Kerstin Hoppenhaus. Und am Ende des März sind wir natürlich alle wieder auf der Leipziger Buchmesse. Die ganzen Literaturhäuser aus Niedersachsen und die Bremer sind auch dabei, also nicht wir alle, ihr beide seid wahrscheinlich nicht da oder vielleicht doch oder kommt uns besuchen, aber ich meine damit, wir Literaturhäuser aus Niedersachsen haben da einen Stand und da kann uns auch jeder, der mag, besuchen vom 27. bis zum 30.03. Und wir haben jetzt auch eine dauerhafte Kooperation mit Bremen und ich habe den Kollegen schon gesagt, wenn man es nur lang genug macht, so wie ich, dann weiß man, wir sind zu den Anfängen zurückgegangen, weil wir waren ganz am Anfang auch immer mit Bremen zusammen auf der Messe. Wir sind doch tatsächlich so modern, dass wir länderübergreifend arbeiten und uns vertragen. Das ist doch mal was, oder?
Großartig.
Ja. So, das war jetzt mein Schnelldurchlauf durchs Programm. Ich bin so froh, dass das kein Innenstadtmonolog geworden ist, sondern Daniel und Rainer, dass ihr beide hier seid und hier wart. Und ich freue mich einfach auch auf die Saison, die mit euch weitergeht. Und hoffe, dass ganz viele von denen, die hier zuhören, uns auch hier im Haus besuchen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Vielen Dank für die Einladung.
Dankeschön.